Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Gast, bei dem man sich nur schwer entscheiden kann, worüber man als erstes reden möchte. Denn so vielfältig sind die Stoffe, die der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner in vielen populären Büchern thematisiert hat. Es geht um Bären und Vögel und den Mond, um die Frage, wie das Aquarium auf die Welt kam, um die Kunst des Liegens oder um die Geschichte der deutschen Auswanderung in die USA. Zuletzt hat sich Bernd Brunner sogar mit einer ganzen Himmelsrichtung, mit dem Norden, beschäftigt. Mal sehen, was wir alles unterbringen in den kommenden 90 Minuten. Willkommen, Bernd Brunner.
Guten Tag, Herr Scholl.
Wir sitzen hier zusammen im Februar in Berlin, wo es wenig winterlich ist, kein Schnee weit und breit. Und genau darum geht es in einem weiteren Buch, das derzeit überaus erfolgreich ist, international. Als die Winter noch Winter waren, Geschichte einer Jahreszeit, sind Sie eigentlich doch als Kind Schlitten gefahren?
Ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern, also auf dem Teufelsberg Schlitten gefahren zu sein. Diese ganze Zeit überhaupt, die späten 60er Jahre, da waren ja von sehr, sehr viel Schneefall im Winter geprägt und denke ich gerne dran zurück. Man hat natürlich auch als eine besonders intensive Erinnerung an diese Zeit, die man dann als Kind erlebt hat. Es waren auch Ferien, meine Eltern sind ja immer viel mit mir gereist, wir waren in Oberbayern, wir waren im Bayerischen Wald, in der Nähe von Lindenberg im Allgäu. Wunderbare Winterferien dort verbracht.
Ihre Bücher, die sind mittlerweile in einem Dutzend europäischer Sprachen übersetzt worden. Dieses Winterbuch macht zurzeit in Nordamerika, in den USA Furore. Als wir uns zu einem ersten Gespräch im letzten Jahr getroffen haben, da hatten Sie gerade einen Interviewmarathon mit 15 kanadischen 16 kanadischen Radiostationen absolviert. Was wollten die Kollegen dort denn wissen? Ich meine, die haben doch noch ordentliche Winter, oder?
Die haben tatsächlich Winter. Die waren besonders neugierig, was sich hinter diesem englischen Titel Winterlast verbirgt. Also das ist ja ein Titel, der eben noch nicht für das deutsche Buch verwendet wurde, sondern mit dem ich dann irgendwie auf die Welt kam dann im Zuge der Entstehung dieser englischen Fassung. Und das hat sie einfach interessiert, woher das kommt, was das bedeutet, was es mit Wanderlust auch zu tun hat. Das ist ja im Englischen ein sehr geläufiger Begriff. Und erstaunlicherweise diese 16 Interviews tatsächlich innerhalb von 4 Stunden noch. Das wollte ich gerade noch dazu sagen.
Ich meine, die amerikanische Ausgabe hat den schönen Untertitel, also Winter Lost, Finding Beauty in the Fiercest Season. Die Schönheit finden in der rauesten Jahreszeit. Man, das ist richtig poetisch. Und dieser Winter Lost, dieser Begriff, den haben Sie geprägt?
Den habe ich nicht geprägt. Also sagen wir mal so, ich versuche jetzt, ihn in die englische Sprache einzuführen mit diesem Buch. Das ist ein hochambitioniertes Unternehmen wahrscheinlich. Ich habe den Begriff zuerst entdeckt im Zauberberg von Thomas Mann.
Ach, und da ist die wurde Winterlust?
Er, da Winter, ist von der Winterlust tatsächlich die Rede. Aha, wird da allerdings benutzt als Synonym für Wintersportarten oder Wintersport. Das ist ganz interessant. Ich bin dann, also man lebt ja mit so einem Buch auch immer weiter. Das ist ja man schreibt das irgendwann, dann kommt es irgendwann raus und dann kriegt man auch Reaktionen von Lesern zum Teil. Und ich habe andere Sachen noch gefunden. Also es taucht zum Beispiel auf, auch im 19. Jahrhundert schon als Bezeichnung für ein Musikstück zum Beispiel. Dann habe ich eine Illustration gefunden, auch Winterlust mit diversen Wintersportarten. Wenn man heute im Internet guckt, findet man es eigentlich mehr im Kontext von Vergnügen am Winter, Lust am draußen zu sein, den Schnee zu genießen.
Sozusagen,
genau, die Lustbarkeit. Ne? Das ist eigentlich der Kontext, wo es heute, wo es erscheint, aber es hat noch nicht richtig im englischen Sprachraum Fuß gefasst bisher. Mal sehen, ob
das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Man, die Wanderlust hat sich ja auch durchgesetzt.
Absolut. Wird eigentlich fast im Englischen mehr benutzt als im Deutschen, wäre auch meine Theorie.
Dieses Winterthema nun fügt sich zu den vielen anderen Themen, denen Sie Bücher gewidmet haben, Herr Brunner. Wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Sujets? Was müssen die haben, damit ein Bernd Brunner fasziniert ist und sagt, darüber will ich schreiben?
Also da steht eigentlich keine ausgefeilte Marketingstrategie dahinter. Das ist eher intuitiv. Also so eine Idee steht plötzlich im Raum, ganz plötzlich. Das war bei dem Bärenbuch zum Beispiel so, da erinnere ich mich noch, da hatte ich eigentlich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Das war auf einmal da. Hab's direkt vorgeschlagen und es wurde angenommen. Es muss ein facettenreiches Thema sein, was durchaus auch kompliziert, was ganz wichtig ist für mich, wo ich sofort Bilder dazu im Kopf habe. Also ich bin ein sehr visuell orientierter Mensch. Ich kam mir auch viel so in Bilderarchiven und natürlich im Internet. Das erleichtert ja heutzutage vieles. Und dann baut sich das so zusammen irgendwie. Also das ist ganz interessant, auch beim Schreiben selbst. Kommen wir vielleicht noch später noch drauf. Aber dass mich das irgendwie antreibt, befördert, wenn ich so Ideen habe. Oder wenn ich über Regionen schreibe, wie jetzt über das Nordenbuch zum Beispiel, dass ich eben auch dann mich erinnere an bestimmte Reisen, die ich unternommen habe, wo ich eben dann das Nordkap gesehen habe oder so. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Dann gehört natürlich dazu, einen Verlag zu finden. Das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
Ja, mittlerweile haben Sie da wahrscheinlich überhaupt kein Problem mehr. Die Bücher sind ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und Sie haben immer so Themen, wo man wirklich sagt, naja, das interessiert jeden Menschen fast in der ganzen Welt. Ne? Der Winter, ja klar, vielleicht in Afrika nicht so sehr, wo man den Winter nicht hat, aber vielleicht ist auch da eine Faszination einfach für diese, so, wenn man so will, menschlichen Themen allgemein.
Ja, ich denke, da ist ein Reiz, also auch diese unauffälligen, vielleicht wo man denkt, das ist eher so ein nebensächliches Thema, dass man das doch aufgreift und sehr, sehr in seinen ganzen Facetten einfach aufblättert und also das ist für mich auch eine Herausforderung eigentlich dann immer herauszufinden, wie sich dieses Objekt oder diese Entwicklung, diese Landschaft in den Gedankenwelten der Menschen einfach eingeschrieben hat und das nachzuverfolgen. Ich habe in dem Sinne nicht am Anfang gleich ein fertiges Konzept, sondern das entwickelt sich.
Es heißt aber auch ja immer komplett neu anfangen, ne? Zu recherchieren, ein völlig neues Gebiet sich zu eigen zu machen, sich einzufühlen.
Das stimmt auf jeden Fall. Andererseits, es sind ja gewisse Wege schon so vorgezeichnet, auch durch die früheren Bücher. Also man weiß besser, wo man etwas finden kann vielleicht. Man ist auch vielleicht im Zuge eines früheren Buches dann schon auf bestimmte andere Sachen gestoßen überhaupt und hat dann das erstmal beiseite gelegt und greift es dann wieder auf ein bisschen später. Also es gibt schon eine gewisse Kontinuität in dem Ganzen auch.
Wir werden uns Beispiele anschauen, wie Sie solche Gebiete erkunden. Jetzt hören wir Musik, die Sie sich ausgesucht haben, Bernd Brunner. Wir beginnen mit Massive Attack, der britischen Band und einem ihrer schönsten Songs, wie ich finde, Unfinished Sympathy. Über 51 Millionen Mal ist das Video auf YouTube angeklickt worden, habe ich zufällig gesehen. Was verbinden Sie denn mit diesem Song?
Also ich denke ganz stark an meine Zeit in den USA, die ich verbracht habe. Es wäre vielleicht, da ich in Seattle war, näherliegender gewesen, etwas von Kurt Cobain zu nehmen. Aber das war eben auch damals die Zeit. Aber ich finde, also dieser Rhythmus, der erfasst mich einfach. Und ich finde erstaunlich, dass das bis heute so auch der Fall ist. Das wird ja auch von einem Video begleitet. Also es ist eigentlich ein durchgängiger Take durch die Straßenlandschaft von Los Angeles, wo ganz nebensächliche Dinge passieren. Also da werfen sich Leute irgendwie Früchte zu und so weiter. Ich finde es absolut mitreißend bis heute.
Finished Sympathy. Auf Wunsch des Autors, des Kulturwissenschaftlers Bernd Brunner hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie sind ein gebürtiger Berliner.
Richtig.
Vorhin haben Sie schon erzählt, Teufelsberg, Schlittenfahren als Kind, Jahrgang 1964. Wo sind Sie denn da aufgewachsen?
Im schönen Bezirk Wedding. Als es noch nicht die Teilung gab zwischen Wedding und Gesundbrunnen.
Was für ein Milieu war das? Was haben Ihre Eltern gemacht? Wie war es da im Wedding, im traditionellen Arbeiterbezirk?
Mein Vater war Bankangestellter, Deutsche Bank. Meine Mutter auch Angestellte, Industriekauffrau. Bin, ja, natürlich, also Arbeiterbezirk, klar, aber ich bin ja dann auf dem Gymnasium gewesen, hat man auch mit anderen Leuten zu tun gehabt, die auch aus anderen Bezirken auch kamen. Von daher habe ich mich dann so ein bisschen nach oben gearbeitet, irgendwie in dem Bezirk sozusagen, und Abitur gemacht und dann mit dem Studium angefangen, beziehungsweise vorher war noch die Banklehre noch dazwischen geschoben. Da gehe ich gerne sagen, so ein bisschen drüber hinweg, weil es war nicht so der Herzenswunsch unbedingt, das war so ein bisschen auch eine Vernunftentscheidung vielleicht. Hab's zu Ende gemacht, aber bin dann gleich dann doch, hab's dann mit dem Studium einfach weitergemacht.
Jetzt habe einen kleinen Sprung gemacht. Meine, es sieht zu Beginn ganz brav aus bei Ihnen, ne? Banklehre, Vater, Bankangestellter, Studium aber auch der Betriebswirtschaft.
Richtig.
Ja. Ich meine, da hat sich wahrscheinlich erstmal das Elternherz und das Herz der Eltern gefreut. Der Junge lernt was Vernünftiges.
Ja. Also das hat sich dann, das habe ich eigentlich ganz mit einem, das war ganz einfach eigentlich für mich, weil die Vorbereitung in dieser Banklehre war wirklich sehr, sehr gut. Das war eine Abiturientenklasse. Und habe dann allerdings schon parallel angefangen mit Amerikanistik. Davor lag noch ein längerer USA-Aufenthalt. Ich bin einmal so quer durch nach Amerika gefahren, habe so kleine Jobs auch gemacht, im Nachtleben von San Francisco gearbeitet, eine gewisse Zeit lang, ein paar Monate. Und habe dann nochmal so einen ganz anderen Blick eigentlich auf Amerika schon entwickelt. Bin ja eigentlich mit einem eher unkritischen Amerika-Bild aufgewachsen auch und habe dann verstanden auch, wie vielschichtig diese amerikanische Realität ist. Und das hat mich dann eigentlich auch auf die Idee gebracht, mit dem Studium am John F. Kennedy-Institut hier in Berlin das anzufangen. Als zweites Fach dann Kulturwissenschaft. Dann hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen des Studiums ein Jahr in die USA zu gehen, war an der University of Washington in Seattle. Das war ein ganz, ganz tolles, sehr intensives Jahr auch, weil man da einfach richtig ackern musste, auch am Wochenende Aufsätze schreiben und so weiter. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann Arbeit für Zeitungen, Praktika beim ZDF, bei Deutsche Welle TV, als freier Mitarbeiter gearbeitet, eine gewisse Zeit lang dann als Redakteur fürs Wirtschaftsmagazin von Deutsche Welle TV. Dann habe ich als Redakteur für eine Wirtschaftstalksendung mit Lothar Späth damals gearbeitet, immerhin 3 Jahre, und habe mich dann aber nochmal neu umorientiert.
Ich wollte noch einmal kurz zurückblenden, Herr Brunner, weil so als Provinzei gucke ich immer neidisch auf eine Berliner Jugend in den späten 1970er und 80er Jahren, also die Zeit, als David Bowie in Berlin lebte und der Punk und der New Wave pulsiert haben. Waren Sie als Jugendlicher da irgendwie so mittenmang in der Szene-Atmosphäre? Ich meine, heute ist das schon eine Pop-Mythos umrankte Epoche, so, ne? 1980 bis 85 so in der Ecke, da waren Sie gerade 16, 18?
Ja, das stimmt, aber ich war sehr auf meine Schule konzentriert, mit dem Abitur. Das war ja auch ein Stück weg, also im Wedding selbst hat sich eigentlich gar nicht so viel abgespielt.
Das war Kreuzberg,
da hatte ich nicht so die Connection, abgesehen von ein paar Lehrern, linke Lehrer, die da auch wohnten halt und wo man auch mal eingeladen war oder so. Das war dann aber für mich schon fast so ein bisschen exotisch. Also es gab auch in Berlin durchaus auch diese Parallelwelten. Also ich dann eher so im wohlbehüteten Kontext vielleicht, habe da gelernt und Französisch gelernt und Englisch gelernt und Chemie gelernt, gepaukt. Das ging ein bisschen an mir vorbei. Also ich bin nicht mit Christiane F. durch die Nightclubs getigert oder so. Das war nicht meine Welt.
Sie haben jetzt schon einen kleinen Abriss Ihrer Karriere oder bis zur Autorschaft gemacht. Ich würde doch nochmal fragen, also Amerikanistik und Kulturwissenschaft, das sind ja dann so, hatten Sie ein Ziel, einen Wunsch oder wo sollte es hingehen? Wollten Sie vielleicht ein Wissenschaftler werden? Weil also der Journalismus ist oft dann natürlich eine Schiene, die sich dann schnell ergibt. Ja? Waren Sie jemand, der immer schon gern geschrieben hat oder natürlich wahrscheinlich auch immer gern gelesen hat?
Also ich habe immer gern gelesen auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich nie die Idee, in die Wissenschaft direkt zu gehen oder an einer Universität zu arbeiten. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, damals in den USA zu promovieren. Ich habe es dann irgendwie im letzten Moment abgesagt. Es gibt eine ganze Reihe von Zufällen, die eigentlich dann dazu geführt haben, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Also dieser Beginn mit der für Zeitungen zu schreiben, kam eigentlich über einen Freund, der mich da so ein bisschen reingezogen hat, und dann habe ich daran Gefallen gefunden und dann ging es immer weiter. Dann habe ich im Studium mich mit amerikanischen Dokumentarfilmen beschäftigt und dachte, jetzt müsste ich eigentlich ins Fernsehen gehen und also Reportagen vielleicht auch machen und so, und gut, habe es dann ja immerhin auch
Sie waren ja nicht richtig beim Fernsehen.
Ja,
was haben Sie da gemacht?
Na, ich habe also, wie gesagt, die Talkshow habe ich vorbereitet. Ich habe eigene Beiträge auch gemacht. Ich habe
welche Talkshow denn?
Mit Lothar Späth, spät am Abend.
Ach, Entschuldigung, ja.
Kein Problem.
Habe ich jetzt gerade verschnappt. Mhm.
Und habe immer die Vorbereitung gemacht, die Vorgespräche geführt. Ich habe Sendung geplant, Wirtschaftsmagazin mit den Autoren. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, nach etlichen Jahren, ich will doch noch was anderes machen. Dann kamen die Bücher einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ich habe dann auch eine Zeit lang für einen Hamburger Verlag, einen kleinen Hamburger Verlag, als freier Lektor gearbeitet. Eine gewisse Zeit lang auch parallel. Da hatte ich dann schon mein erstes Buchprojekt, mein zweites Buchprojekt. Habe aber gemerkt, dass es doch besser ist, wenn ich mich wohl doch ganz auf die eigene Arbeit dann konzentriere.
Ich meine, alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die zum Fernsehen gegangen sind, die machten prima Karrieren. Als Autoren verschwanden sie allerdings in der Regel. Also mit Bücherschreiben ist es da oft nichts, weil es wirklich ein ganz anderes Medium, ganz andere Sphäre ist. Aber sie haben dann doch erfolgreich die Spur gewechselt, ne?
Ja, also ich war relativ hartnäckig. Ich habe auch, denke, manchmal auch so die Regeln so ein bisschen gebrochen. Ich habe gerade, was diese englischen Ausgaben angeht, der Bücher auch zum Teil dann direkt auch Kontakte aufgenommen und das Buch irgendwie angeboten zur Rezension und solche Sachen gemacht, weil der Verlag dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall nicht so viel unternommen hat oder nicht daran geglaubt hat auch. Und da war ich nicht von abzubringen, weil ich auch so eine Verbindung einfach nach Amerika habe, dass ich da immer so nachgefasst habe und
einen Satz müssen Sie noch zum Nachtleben in Seattle sagen. Was haben Sie da gearbeitet? In der Bar? Als Barkeeper?
Das war in San Francisco. Da habe ich eigentlich mehr oder weniger aufgeräumt, Gläser weggeräumt, also was man halt so macht. Aber dann auch viel beobachtet und es war eine sehr, sehr spannende Zeit.
In welchen Jahren war das?
Das war so 87, 88 etwa in der Zeit. Das waren jetzt ein paar Monate. Ich will es jetzt auch nicht zu mehr aufblasen, als es eigentlich gewesen ist. Aber es war eine intensive Zeit auf jeden Fall, die mich eben Amerika auch noch von einer ganz anderen Seite hat erfahren lassen.
Kommen wir zum ersten Buch. Es ist gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten bei den vielen Publikationen, die Sie hatten. War das die Erfindung des Aquariums?
Richtig, genau.
Genau, wie das Meer nach Hause kam. Erzählen Sie davon. Wie
ja, das
sind
war
Sie auch, auf die Idee gekommen?
Das war auch eine Zufallsangelegenheit. Ich hatte eigentlich gar nicht den Plan, jetzt unbedingt ein Buch schreiben zu wollen. Ich war gerade umgezogen innerhalb Berlins und bin auf dem Flohmarkt am Arkona-Platz rumgelaufen und habe alte Bücher über Aquarien gefunden, also wie man Aquarien betreibt, was man für Fische man da rein tut und so weiter, solche Geschichten. Und hatte dann die Idee, dass man eigentlich doch mal was darüber machen könnte, woher das eigentlich kommt, diese verrückte Idee, diese Fische in Glasbecken zu halten. Mir erschien das überhaupt als nichts Natürliches. Ich finde es bis heute eigentlich eine ziemlich absurde Geschichte auch, also auch ein bisschen creepy, könnte man vielleicht fast sagen. Und bin dann der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen, habe einige Sachen gefunden. Es gab eigentlich in der Form auch noch gar keine Auseinandersetzung damit. Also, und dann kam eins zum anderen, dann habe ich es im Verlag vorgeschlagen, und die wollten es irgendwie unbedingt haben, auch mit ganz vielen Illustrationen. Das ist wirklich innerhalb von 3 oder 4 Monaten entstanden, dieses Büchlein. Ich habe da fast Tag und Nacht dran gearbeitet und das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Es war jetzt nicht der riesige Verkaufserfolg, aber es wurde von der Presse einfach sehr, sehr gut aufgenommen, was dann einfach das Weitere sehr erleichtert hat auch.
Und es wurde auch gleich mit dem ersten Buch eine Übersetzung, das amerikanische, ne? Ocean at Home,
genau.
Auch wieder ein schöner Titel.
Da bin ich in Frankfurt wirklich selbst auch rumgelaufen und habe einen Verlag direkt gesucht.
In Frankfurt auf der Buchmesse?
Ja, und das hat geklappt. Das war, kann ich mich sehr genau noch daran erinnern, das war 2003.
Also mir hat mit dieses Buch viele schöne, vergnügliche U-Bahn-Fahrten spendiert, wenn man so will, weil ich auch mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, ne? Wie das ist mit dem Aquarium. Ich hatte mal eine Freundin, deren kleiner Sohn hat eine Wasserschildkröte in einem Aquarium. Das musste ich dann immer sauber machen. Deswegen würde ich mir nie eins kaufen, weil es ist echt Arbeit. Aber sie haben ja nicht nur, also es geht ja nicht nur um die Heimaquarien, also das Goldfischlein im Glas, sondern auch die Riesenaquarien, richtig. Also in den Zoos, ja, wie das eigentlich entstanden
ist. Genau.
Wann war das eigentlich?
Also diese Heimaquaristik kam eigentlich auf so in den 1880er Jahren etwa. Die Großen kamen natürlich dann auch mit den verbesserten technischen Möglichkeiten, auch eher sogar noch etwas später. Was mich ja sehr interessiert hat, war ja diese Frühzeit des Aquariums auch. Es war ja eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man eben noch nicht die Möglichkeit hat, zu tauchen und sich das alles sozusagen anzugucken mit den entsprechenden Druckauffanggeräten und so weiter, sondern zu verstehen, was eigentlich in der Tiefe des Meeres vorgeht. Das war eigentlich ein biologisches Hilfsinstrument sozusagen, ne? Und das ist dann halt irgendwann übergeschwappt dass sich mehr und mehr Viktorianer, waren es eben damals, hauptsächlich in England am Anfang, dafür begeistert haben. Eben
das übergeschwappt, auch, ist ein schönes Wort, naja, in, ja, dem, es, in dem
es war Zusammenhang. Wie ein Fad, eine Mode, die sich entwickelt hat unter, unter den gebildeten Leuten. Dann waren eben die entsprechenden Vorträge auch dazu. Dann gab es einen gewissen Henry Goss, der darüber auch ein Buch geschrieben hat und dann auch diesen Begriff Aquarium überhaupt geprägt hat. Das ist ganz interessant. Also da könnte man sowas wie die Erfindung eigentlich fast sehen. Wobei das eben auch weiter zurückreicht. Es gibt dann so gewisse Vorformen, also mit diesen, wo man erstmal nur Pflanzen im Gewächshaus hatte und dann irgendwann hat man verstanden, dass eben diese Symbiose im Wasserglas von Pflanzen einerseits und von Fischen andererseits irgendwie dann doch so einen...
Dass die auch Sauerstoff brauchen, genau, ne? Dass man Sauerstoff zuführen muss. Ne?
Richtig, das war, das musste man aber erst alles verstehen.
Und wie man die Fische, was ich faszinierend fand, wie man die Fische überhaupt lebend aus den exotischen Regionen nach Europa transportiert.
Absolut,
hat. Ne?
In richtigen Transportkästen, die man extra dafür geschaffen hat und solchen Geschichten. Sind natürlich viele auch bei draufgegangen, darf man nicht vergessen. Das passiert übrigens auch bis heute. Also ich bin ja auch in dem Buch relativ kritisch auch. Ich gehe kritisch um, auch mit der Meerwasseraquaristik insgesamt insbesondere. Also dass da einiges im Argen liegt bis heute.
Was denn?
Ja, dass Sachen wild abgefischt werden, dass oft mit Cyanid zum Beispiel gejagt wird. An Riffen.
Mit Cyanid?
Damit die Fische einfach betäubt werden, damit man sie leichter abfischen kann. Ne? Das ist eine recht üble Geschichte. Es gibt dann zum Teil so Umweltzertifikate. Bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob die immer wirklich auch dann das, das beinhalten, was sie wirklich versprechen.
Ich meine, heute hat man natürlich noch einen weitaus schärferen Blick auf die ökologischen Verhältnisse, ne? In dieser Form. Sind denn Aquarien, also auch na gut, vielleicht zu Hause ist ja vielleicht nicht so doll, aber diese großen Aquarien, wo die Haie im Zoo schwimmen oder so, ist das eigentlich noch ökologisch vertretbar oder müsste man das eigentlich auch ablehnen?
Ja, also ich habe da wirklich einen sehr, sehr kritischen Blick drauf, wie auch auf zoologische Gärten. Da kam ich ursprünglich mal her, das habe ich auch während des Studiums eigentlich schon so ein bisschen behandelt, das Thema. Ich bin ja der Meinung, dass eigentlich diese Tiere in der Freiheit immer viel besser aufgehoben sind. Es gibt dann zum Teil das Argument, dass die besonders bedrohte Tierarten, ob das jetzt im Zoo ist oder im Aquarium, da eben dann noch ein letztes Refugium finden, finde ich ein bisschen verquer, diese Argumentation. Man sollte sich ja eigentlich darum bemühen, dass die Tiere in der Freiheit eben auch die Bedingungen vorfinden, die sie brauchen. Insofern sehr kritisch.
Vom Aquarium zu den Bären, dann hinauf zum Mond und schließlich in den Norden. Mal sehen, was wir alles noch schaffen im zweiten Teil der Zwischentöne mit Ihnen, Bernd Brunner. Jetzt folgen gleich die Nachrichten ein paar Minuten. Bis dahin spielen wir noch Bobby Womack für Sie, den großen Jazz-Amerikaner Across 110th Street, haben Sie sich gewünscht.
Ja, das ist einfach, es ist ein Teil dieses genialen Soundtracks von Jackie Brown, Quentin Tarantino Movie. Ich finde es einfach unglaublich. Ist auch so ein Lied, was man immer wieder hören kann, finde ich.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute der Kulturwissenschaftler und Autor mannigfaltiger Bücher, Bernd Brunner. Und dieses Lied der israelischen Sängerin Ofra Haza hört er gern.
Yeah.
Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die heute an den Kulturwissenschaftler und Autor Bernd Brunner gehen. Ofra Haza haben wir gerade gehört im Ninn Alu, einer der vielen Hits des weltberühmten Stars aus Israel. Viel zu früh ist die Sängerin gestorben. Was verbinden Sie mit ihrer Musik und diesem Lied?
Ja, großartige Sängerin, die sich aus einer jemenitisch-jüdischen Familie übrigens, die sich gegen viele Widerstände einfach dagegen gekämpft hat und aufgestiegen ist. Ich hatte das große Vergnügen, sie mal ganz kurz in Tel Aviv in den 80er Jahren kennenzulernen und dann wieder nochmal in Berlin, etwa Mitte der 90er Jahre. Das ist mir unheimlich in Erinnerung geblieben, eine Frau mit einer wahnsinnigen Energie, einfach sehr sympathisch.
Wir waren vorhin bei dem ersten Buch über das Aquarium von Ihnen und wie es in die Welt, in die Zoos und in unsere Wohnzimmer kam. Man spricht bei Ihnen oft von der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Kulturgeschichte, wenn man Ihre Bücher bespricht. Vorhin haben Sie schon erzählt, Herr Brunner, wann Sie ein Thema fasziniert. Ich hab mich gefragt, wie fangen Sie denn zu arbeiten an? Und vielleicht machen wir das mal am Beispiel eines meiner Lieblingsbücher, Bär und Mensch. Die Geschichte einer Beziehung. Was war da Ihr erster Schritt? Vorhin sagten Sie schon, ja, ich hatte plötzlich die Idee und dann habe ich es gemacht. Wie denn? Wie kommt man denn plötzlich auf die Ideen über Bären und Menschen?
Ja, also das war damals eine ganz entscheidende Zeit für das Verhältnis von Bären und Menschen. Es gab einerseits diesen großartigen Film von Werner Herzog, Grizzly Man, der ist um die Zeit entstanden, in dem er zeigte, wie einem Amerikaner diese Leidenschaft für Bären, diese Obsession wirklich zum Verhängnis wurde. Also er war immer in Alaska und hat praktisch so mit ihnen mehr oder weniger zusammengelebt oder hat sich immer sehr in die Nähe von Grizzlybären begeben und wurde dann irgendwann aufgefressen, mehr oder weniger. Dann gab es die Geschichte, vielleicht erinnern Sie sich, mit Bruno, dem sogenannte Problembär, der aus Italien, aus den italienischen Alpen gekommen war und dann irgendwie in Bayern gestrandet war und dann letztendlich nach viel Panik und Geschrei erschossen wurde. Also es geht ja in diesem Buch um die schwierige Koexistenz eigentlich von Bär und Mensch im Laufe der Jahrhunderte. Man muss sich klar machen auch, dass der Bär ja in der nördlichen Hemisphäre lange das größte Tier sozusagen gewesen ist, also das auch noch eine gewisse Ähnlichkeit in der Physiognomie hat eigentlich mit Menschen, also dass er sich aufrichten kann, dass er diese Tatzen hat, der hat ja irgendwie was Menschenähnliches, könnte man sich vorstellen, was auch erklärt, dass in den zirkumpolaren Völkern eigentlich es immer diese Geschichten gab über Bären, Menschen, es wurde spekuliert über die mögliche Verwandtschaft von Bären und Menschen. Mich interessieren ja auch diese Zerrbilder, diese Kategorisierungsversuche, die alten Darstellungen. Ich begebe mich dann ja in verschiedene Richtungen. Also ich bin einerseits ja wirklich auch ein Bibliotheksmensch. Also bin natürlich hier in Berlin mit der Staatsbibliothek Berlin dann auch in einer sehr, sehr glücklichen Situation, wo man ja alles Mögliche findet. Das Internet erleichtert natürlich die Recherche heutzutage, was ganz, ganz toll ist, dass man einfach viele Originalschriften findet, die irgendwo digitalisiert sind. Insbesondere bei amerikanischen Universitäten ist es oft der Fall. Nicht nur englische Bücher, sondern auch deutschsprachige, auch in anderen Sprachen. Das ist ja, hat ja auch seitdem ich das Buch geschrieben habe, noch enorm zugenommen. Ich begebe mich daneben halt immer auf die Suche auch nach Illustrationen, die mich dann anfeuern, antreiben. Das Buch ist ja sehr stark illustriert und
ich meine, bei so einem Thema begibt man sich ja dann aber auch immer so auf Expertengelände, ne? Also Zoologen, Tierforscher, die ihr Leben womöglich dem Bär, dem Braunbär gewidmet haben, deren Bücher verwenden Sie natürlich. Richtig. Treffen Sie dann auch so Spezialisten oder waren Sie mal im Zoo, im Bärengehege? Vermutlich wahrscheinlich schon, ich meine, das Einfachste oder so. Also wie das aufwendig auch ist das
irgendwie? Ja, das ist schon recht aufwendig. Also ich nehme auch Kontakt auf zum Teil mit Menschen, die dann zu einem bestimmten Thema dann einfach geforscht haben und die sind in der Regel auch sehr auskunftswillig. Das ist in Amerika eigentlich noch einfacher als in Deutschland, weil sie nicht so diese Vorbehalte haben gegen Leute, die sich jetzt nicht akademisch mit einem Thema beschäftigen. Das spielt eine gewisse Rolle, aber das Studium der Dokumente, der Bücher, das steht sozusagen, würde ich sagen, doch an erster Stelle. Also obwohl ich auch im Yellowstone Park gewesen bin und
waren Sie in Amerika ab nach Montana im Yellowstone Park, kann man auch Bären anschauen.
Da kann man Bären, so? Ich habe auch Bären dort gesehen und ich habe auch mal Schwarzbären gesehen an anderer Stelle. Also ich habe da auch gewisse Bilder im Kopf. Und es gibt ja, es kursiert ja ganz, ganz viel natürlich auch an Filmmaterial auf YouTube und so weiter. Tiere in der freien Wildbahn.
Mir fiel da ein Film ein, den ich, glaube ich, in meiner Jugend noch gesehen habe, von Jean-Jacques Annaud, hieß der Bär. Ein Kinofilm.
Richtig.
Das war ein fantastischer Film, wo es praktisch der Bär alleine der Held war, sozusagen. Ja. Keine Menschen in diesem Film. Der Teddybär fehlt natürlich auch nicht bei Ihnen. Wie kommt es eigentlich, dass wir Menschenwesen, also gerade dem Bär auch so als Kose, ja, als Knuddeltier irgendwie so anhängen? Dass der Bär irgendwie zu jeder Kindheit gehört. Ich hatte auch einen.
Wobei man ja auch sagen muss, gerade dass der Teddybär, der hat natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem wirklichen Bären, aber der wirkliche Bär ist nochmal ein bisschen monströser, ein bisschen...
Ja, allerdings, ja, schon klar.
Ein bisschen unsympathischer vielleicht auch. Abgesehen jetzt mal von den kleinen Bärenbabys, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte, aber die wurden natürlich auch so ein bisschen zurechtgerichtet, damit sie dann diesem Bild von kleinem, schutzbedürftigen, kuscheligen Tier entsprachen. Also dadurch erklärt sich, denke ich mir, auch der Erfolg eben der Teddybären.
Das ist Stichwort Spezialistenwesen und Leidenschaft. Eine ja echt gigantische Tierwelt haben Sie in dem Buch Ornithomania in den Blick genommen. Die Vogelwelt, das sind nicht nur über 10.000 Arten, wie man bei Ihnen lernt, sondern ja ein ganzer Kontinent, wenn man sie weltweit zusammenzählt, an Hobby-Ornithologen, Vogelbeobachtern, Birdwatcher, Vogelzähler, Liebhaber aller Art. Sind Sie auch einer? Gehörten Sie auch dazu?
Ich nicht. Ich habe eigentlich auch eher so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Vögeln, weil ich mal tatsächlich mal angegriffen wurde, weil ich mich in einem Gebiet mit Eiern und so weiter befand. Auf Borkum war das, glaube ich, seinerzeit. Das ist schon sehr, sehr lange her, aber ich bin richtig von Säbelschnäblern so ein bisschen angegriffen worden. Aber trotzdem, ich kann natürlich die Schönheit von Vögeln sehen. Und was mich ja interessiert hat bei diesem Buch, war einfach dieses Unglaubliche, diese Obsession auch wiederum von Menschen, die sie für Vögel, für die Beobachtung von Vögeln entwickeln, und kapriziere mich da sicherlich auch ein bisschen auf die wirklich extremen Fälle von Leuten. Also es gibt ja unglaubliche Fälle, die Vögeln auf der ganzen Welt zum Beispiel hinterherreisen und dann richtig eine Liste machen, sozusagen für eine Live-List, also wie viele Vögel sie gesehen haben. Da gibt es dann tatsächlich einige Menschen, die fast alle diese 10.000 Arten dann angeblich gesehen haben wollen.
Es gibt ja auch immer so Vogelzählaktionen, ja, wo irgendwie alle mitmachen oder so. Wobei mir ich mir nicht vorstellen kann, wie zählst du denn Vögel, wenn du im Park bist, dann hast du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie dann noch irgendwo eine verlässliche Zahl rauskommen soll.
Ja, es geht eher auch um die Arten, also die man dann erspäht. Ja, also beim Central Park gibt es sowas jedes Jahr. Es gibt es auch in Deutschland in verschiedenen Gebieten. Ist natürlich jetzt auch wichtig, sozusagen, um zu sehen, wie sich die Vogelwelt verändert. Also da passiert ja leider einiges, muss man sagen. Also es verschwinden einige Arten. Und insofern ist das auch ein bisschen ein trauriges Kapitel eigentlich, was dazu gehört. Ich habe mich mehr auf die kuriosen, lustigen, witzigen Aspekte dieser Leidenschaft dann
konzentriert. Als Autor legt man sich dann aber auch im Zweifelsfall mit einem Heer von Experten an. Ich wollte gerade fragen, gab es da kritische Resonanzen?
Da gab es durchaus kritische Resonanzen. Also das Buch wurde eher so ein bisschen gemischt aufgenommen zum Teil, weil sich doch manche Leute in ihrer Passion so ein bisschen abgeurteilt empfanden oder den Eindruck hatten, dass ich nicht so richtig den Respekt dafür hatte, wobei ich den, glaube ich, schon habe, aber gut. Mhm. Man hat es halt nicht in der Hand, wie so ein Buch dann sozusagen aufgenommen wird. Das ist aber auch in Ordnung.
Schreibt man dann zurück und entschuldigt sich und sagt, das tut mir leid, ich wollte Sie nicht kränken, aber ich meine, es ist schon ein bisschen verrückt, oder?
So viele Zuschriften gab es nicht. Also wenn es nicht allzu anschuldigend war, dann habe ich sicherlich auch zurückgeschrieben.
Bevor wir uns jetzt gleich in den hohen Norden begeben mit Ihnen, Herr Brunner, machen wir noch einen musikalischen Ausflug nach Frankreich zu dem Sänger und Komponisten Michel Berger. Mir hat der Name erstmal gar nichts gesagt, bis ich dann erfuhr, dass es der Ehemann von France Gall gewesen sei und der fast alle ihre Hits geschrieben hat und noch für viele andere berühmte Sänger. Er ist leider auch schon früh gestorben mit 44, Herzinfarkt nach einem Tennismatch. Mhm. Was mögen Sie denn an der Musik von Michel Berger so sehr? Sie haben sich das Lied La Groupie du Pianiste gewünscht, auch ein niedlicher Titel.
Ja, ich verbinde damit einfach Erinnerungen an Aufenthalte in Frankreich, in meiner Jugendzeit eigentlich, in französischen Alpen, in den Pyrenäen, wo dieses Lied rauf und runter gespielt wurde, wo man dazu getanzt hat und so weiter. Das ist vielleicht eine sehr persönliche Angelegenheit. Musik
gâché son bel avenir, la copie du canif. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du canif. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie.
Sie haben die Zwischentöne eingeschaltet, den Deutschlandfunk, und wir haben gerade Michel Berger, den französischen Sänger, gehört, auf Wunsch von Bernd Brunner. Der Kulturwissenschaftler und Autor ist unser Gast heute. Und jetzt wird es kühl. Vom Winter hatten wir es schon eingangs unseres Gesprächs, Herr Brunner. Es war die Kulturgeschichte einer Jahreszeit, worauf Sie im vergangenen Jahr, könnte man sagen, eine Schippe drauflegten, mit dem Vorsatz, nämlich die Kulturgeschichte einer ganzen Himmelsrichtung zu schreiben. Die Erfindung des Nordens heißt dieses Buch. Hat sich da naheliegend vom Winter aus die Verbindung ergeben, das Interesse?
Ja, ich denke zum Teil schon, wobei ja der Ansatz eigentlich nochmal ein ganz anderer ist, weil es eben von vornherein geografisch begrenzt ist und auch die Fragestellungen so ein bisschen anders sind. Es ist auch mehr, glaube ich, noch eine Entwicklung drin. Es ging mir ja darum, eigentlich zu erforschen, wie diese Faszination Norden sich eigentlich entwickelt hat im Laufe der Zeit, auch mit der Zuspitzung später dann im Nationalsozialismus, mit dieser Verherrlichung des Nordens, der nordischen Menschen, da einfach zu verstehen, wie weit das eigentlich zurückreicht, wo man da anfangen muss. Und so ein Buch gab es eigentlich noch nicht in der Form, denke ich mir. Und das war dann auch der Anlass.
Der Titel, der macht insofern neugierig, die Erfindung des Nordens, worauf man ja dann hingewiesen wird, gibt es ihn also gar nicht an sich, den Norden? Oder was meinen Sie mit der Erfindung?
Ja doch, es gibt ihn natürlich schon. Ich habe am Anfang halt gedacht, man könnte klarer trennen zwischen Entdeckung, Erforschung und Erfindung. Mir wurde dann aber im Laufe der Zeit klar, dass eigentlich ab von Anfang an, es war ja, man muss sich das Wort so vorstellen, dass der Norden ja am Anfang ja weitgehend unbekannt gewesen ist. Also das alles, was man wusste, war eigentlich auf die Mittelmeerregion im weiteren Sinne beschränkt, und man hat sich dann schrittweise sozusagen Richtung Norden weitergearbeitet, und insofern war eigentlich alles, was sich mit dem Norden verbunden hat, von Anfang an eine Art von Erfindung. Das wäre so ein bisschen meine Theorie, und die wurde halt immer weiter verfeinert. Also die Ideen wurden halt klarer, man hatte bessere Vorstellungen, man hat mehr verstanden, und dann kamen halt irgendwann noch andere Gedankenkonstrukte dazu. Das ist ja so ein bisschen die These des Buches auch, dass der Norden eigentlich für alle möglichen Interessen herangezogen, vereinnahmt wurde eigentlich im Laufe der Jahrhunderte und benutzt wurde im Grunde genommen.
Inwieweit unterscheidet er sich denn dann vom Süden? Ist das sozusagen das kühlere Pendant eigentlich zu dieser, auch zu dieser Aura, zu dieser Projektionsfläche, die immer der Süden hat? Also die Wärme, Italien.
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt dann auch ganz ausführliche Literatur darüber, wie sich der Mensch des Südens angeblich vom Mensch des Nordens unterscheidet. Also da haben sich Philosophen und Autoren, also die Köpfe drüber zerbrochen, also wie denn das jetzt eigentlich genau sich verhält und so weiter, wo ihre Sympathien dann auch liegen. Und das habe ich in dem Buch auch ein bisschen untersucht. Natürlich, wir denken halt in diesem Gegensatz zwangsläufig, und zum Süden gibt es natürlich ein ganz tolles Buch. Das war auch so ein bisschen, das hat mich ein bisschen auch auf die Spur für dieses Buch durchaus gebracht, von Dieter Richter, eine großartige Kulturgeschichte des Südens. Nochmal ganz anders natürlich von der Schreibweise, eher, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen akademischer. Und das war aber ganz toll, also auch um so ein Gegenbild zu haben, wo ich mich so ein bisschen sozusagen dran abarbeiten kann, aber auch abgrenzen kann, sozusagen.
Ihr Buch beginnt ja mit einer Enttäuschung allerdings. Sie erzählen, wie es zu der Vorstellung kommen konnte, dass es Einhörner gibt, die es natürlich nicht gibt. Ich wusste gar nicht, dass man die so mit dem Norden assoziiert.
Ja, doch, das hat damit zu tun, dass man ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, im 16., 17. Jahrhundert etwa, dass die Idee wahrscheinlich vom Narwal her rührt, also dieses
der auch so ein Horn hatte, ne?
Genau, das Meeressäugetier, das so einen, ähm, so eine Art Horn oder hat, wo man inzwischen auch sehr viel mehr darüber versteht, dass das eigentlich wie so eine Art Radar auch funktioniert. Das wusste man damals natürlich überhaupt noch nicht. Man hat gedacht, dass es eigentlich dazu dient, Feinde zu vertreiben oder anzugreifen. Es kommt bei Ole Worm, dem dänischen Antiquar, vor, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, der dann diese Wunderkammer geschaffen hat, mit der ich einsteige eigentlich in das Buch. Und auf den bin ich dann halt im Laufe meiner Recherchen eigentlich immer wieder auch gestoßen. Also später, er war Runenforscher auch. Und ich habe dann am Ende auch so eine, das können wir natürlich hier nicht zeigen, aber eine Art Wiedererschaffung dieses Kabinetts, was er gemacht hat in der Wirklichkeit durch eine amerikanische Künstlerin.
Ich meine, im 18. Jahrhundert, also ich referiere jetzt alles, was ich von Ihnen gelernt habe, Herr Brunner, da wurden dann so diese Sagen wie die Edda ins Französische übersetzt und in andere Weltsprachen. Und das war ein riesiger Erfolg damals. Wie kam es eigentlich dazu, dass diese Faszination plötzlich da so einsetzte? War das auch die Kenntnis, also auch die deutschen Autoren, ne, zum Beispiel Herder zitieren Sie, ganz wichtig irgendwie plötzlich, dass der Norden so ein Faszinosum entwickelt?
Ja, Herder war eine ganz wichtige Figur in dem Zusammenhang, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass er sich ja auch für Indien interessiert hat und für den Orient im weitesten Sinne. Das hat einfach damals so, also die Übersetzung dieser Schriften, also das war schon sehr viel früher ins Lateinische auch übersetzt worden, aber dann auf einmal eben auf Französisch erschienen und in die anderen Sprachen übersetzt, war wirklich eine Art literarische Sensation damals. Man war, denke ich, auch, oder es waren ja auch Teile, es waren jetzt nicht alle davon elektrisiert zu der Zeit, aber man war ein bisschen, hatte ein bisschen Überdruss auch am klassischen Erbe, am klassisch-griechischen, römischen Erbe. Man sah da etwas ganz Neues, es war zum Teil auch wirklich eine Abkehr von der jüdisch-christlichen Tradition. Da steckt sicherlich auch, wenn man das sehen möchte, schon eine Art von Antisemitismus zum Teil auch drin zu der Zeit, würde ich behaupten. Und dass man einfach dann fantasiert hat, eben, dass der Norden möglicherweise auch der Ursprung der Menschheit ist. Es gab da die wirrsten Theorien, die ich in dem Buch auch ein bisschen ausbreite und dass eben da auch möglicherweise, dass da eigentlich eine neue Kraft herkommen könne, der man unbedingt bedarf.
Die Gebrüder Grimm und die Gebrüder Schlegel haben sich auch sehr, sehr für die nordischen Sagen interessiert. Da ging es ja auch nämlich um die Runen, ne, für die Sie vorhin schon erwähnt haben.
Ja, die Runen waren ja lange so von Rätseln umgeben, also was sich wirklich in diesen Inschriften verbirgt. Das sind ja oft ganz banale Sachen, die da drin stecken, also dass sich der oder der von da nach da bewegt hat oder da dann von dann und dann gelebt hat. Aber da wurde eben dann auch klar, dass diese Archäologie viel breiter betrieben werden muss, dass es eben nicht mehr nur um das klassische Erbe gehen kann, sondern dass die Menschheitsgeschichte eben in vielen Teilen der Erde, eben auch in Skandinavien, zu sehen ist, zu suchen ist. Das war die Zeit auch, wo man dann verstanden hat, also dass die Menschheitsgeschichte auch viel, viel weiter zurückreichen muss als nur diese 6000 Jahre, von denen man immer ausgegangen ist. Da ist ja ganz, ganz viel passiert im 19. Jahrhundert. Da kommt Darwin dann mit ins Spiel. Das verquickte sich dann mit der Evolution. Dann kam mit der Evolutionslehre, dann kam über Gobineau vor allem, diesen französischen Adligen, diese Rassentheorien dann noch mit ins Spiel. Das hat sich dann alles zum Teil auch sehr unglücklich miteinander vermengt im weiteren Verlauf.
Warum ist eigentlich diese Idee dieses nordischen Übermenschen gerade in Deutschland so gut angekommen?
Ja, da kann man spekulieren. Also die Reichsgründung war ja relativ spät, 1871. Man war auf der Suche, denke ich mir, nach Identität. Man hat die Verbindung zum Norden gesucht. Man muss dazu sagen, das ist auch, Sie erwähnten die Gebrüder Grimm, das ist ja ganz wichtig. Die haben eben auch einen Korpus von Geschichten geschaffen, von Sagen sozusagen aufgebaut, weil eben eigentlich es in Deutschland gar nicht so sehr viel gab zu der Zeit. Also deswegen auch dieser Wunsch, das sich dann im Kontext, im Zusammenhang mit Skandinavien zu begreifen. Man hat da irgendwie die Bruderschaft gesehen mit den Menschen, was die gar nicht so toll fanden. Die haben sich da eher von abgegrenzt. Die waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die waren eigentlich mit ihrer eigenen nationalen Identität beschäftigt, in diesen fünf verschiedenen Staaten, die eigentlich zu formieren, auszubauen, zu entwickeln. Es ist eine Sache, die hat so einen so ein Selbstläufer eigentlich geworden, dann auch mit der Nordland-Begeisterung von Kaiser Wilhelm II. Natürlich, der über unglaubliche fast drei Jahrzehnte jährlich diese Schiffsreisen in den Norden unternommen hat, wodurch auch viele Menschen nochmal aufmerksam geworden sind überhaupt auf diese Region. Dann begann auch der Tourismus, die ersten Baedeker-Reiseführer wurden gedruckt. Dann haben ganz viele Leute auch weiter an diesen Mythos eigentlich gestrickt, also der germanische, nordische Mythos, wie gesagt, dann verquickt mit den Vorstellungen, dass eben da eine Art überlegene Menschenrasse zu Hause ist, angeblich in der Mitte von Schweden. Das ist natürlich alles aus heutiger Sicht, kann man da nur drüber lächeln, aber es hat dann eben diese unglaubliche Entwicklung dann weitergenommen.
Ja, Sie erzählen wie sich das so in den 20er Jahren anfängt auszubilden und natürlich dann von den Nazis begeistert aufgenommen wurde. Ich habe mich gefragt, wie wurde diese Projektion, die es ja auch ist, ne, also eine Art von Überlegenheit, die sich durch was eigentlich rechtfertigt, durch gar nichts. Ja? Wie wurde diese Projektion eigentlich im Norden selbst aufgenommen? Gab es da eigentlich auch sozusagen Rassenkundler, die sagten, ja, wir blonden, schönen Nordmänner und Frauen?
Also das war für mich auch überraschend. Also diese sogenannte Rassenkunde war ja wirklich ein internationales Phänomen. Also Sie finden das auch in Amerika. Es gab tatsächlich in Uppsala das erste Rassenforschungsinstitut auch 1922, 23 etwa eingerichtet. Also so ganz war man davon dort auch nicht frei. Man hat aber dann die späteren Versuche der Nationalsozialisten, da diese Verbindungen, diese kulturellen Verbindungen auch auszubauen. Also man hat sich ja in Deutschland dann auch als Nordvolk, als eines dieser Nordvölker verstanden. Es gab entsprechende Vereinigungen. Sie haben zum Teil auch an diesen Treffen in Deutschland teilgenommen, aber nach meinen Informationen, nach meinen Recherchen war das Interesse daran verhalten, weil man sich nicht damit identifizieren wollte eigentlich auch. Und Sie müssen auch bedenken, dass ja die Gesellschaftssysteme völlig unterschiedlich waren. Also die skandinavischen Gesellschaften galten ja damals schon als sehr fortschrittlich, sozialdemokratisch im weitesten Sinne. Amerikaner haben ihre Wissenschaftler, ihre Soziologen nach Skandinavien geschickt, um sozusagen zu schauen, was kann man eigentlich da vielleicht lernen, für Amerika und zur Zeit von Roosevelt vor allen Dingen. Und das stand sich ja konträr gegenüber dort, die sozialistische Gesellschaft mit einer relativen Offenheit und auf der anderen Seite die faschistische Gesellschaft, eine völlig autoritäre Gesellschaft. Das passte nicht zusammen.
Ich habe am liebsten die Kultur- und Literaturkapitel in diesem Buch gelesen, also zum Beispiel auch die große Begeisterung, die Rainer Maria Rilke für den Norden entwickelt hat, schon zur Wende des 20. Jahrhunderts, Jahrhundertwende, genau. War in Worpswede, hat ja auch, was ich gar nicht wusste, im Selbststudium Dänisch gelernt. Was hat er denn im Norden gesehen? Später steckt man ihn automatisch in den Süden, als er da in Duinor gelebt hat. Und
ja, ich meine, es gab ja damals auch zu der Zeit sehr, sehr fortschrittliche, gesellschaftlich fortschrittliche Autoren. Also da müsste man auch bis ins 19. Jahrhundert eigentlich zurückgehen, um da zu gucken, wie das sich das eigentlich entwickelt hat. Also dieses soziale Bewusstsein, das war immer dort einfach sehr, sehr ausgeprägt. Und ich denke, das hat ihn angezogen. Dann auch die Maler natürlich wie Larsson und so, das war ja auch schon die Zeit mit diesen pastellfarbigen Bildern, dieses sehr weich gezeichnete, offene Skandinavien, so ein bisschen vielleicht könnte man sich vorstellen wie Pippi Langstrumpf-Welt, ungefähr, also gar nicht so der harte Norden, sozusagen der eisige Norden, sondern eher sowas ganz Weiches und mit diesen schönen roten Häuserchen. Beim Thomas Mann übrigens auch, war ich sehr überrascht, dass er auch Anfang des 20. Jahrhunderts meinte, er sei nordisch gestimmt und er war ganz eigentlich gegen Italien eigentlich abgewandt. Ja, das war
Zitat Tonio Kröger, war von Ihnen abgepinselt, der Herr Bernd Brunner, Italien ist mir bis zur Verachtung gleichgültig. Dachte mir, ach guck an, deswegen muss wahrscheinlich Aschenbach in Venedig sterben sozusagen. Ja.
Genau, also auch wiederum da auch wieder die Erkenntnis, dass das alles mit dem Norden einfach sehr, sehr weit zurückreicht, dass man zurückgehen muss bis ins 18. Jahrhundert, dass man die Spuren im 19. Jahrhundert weiter verfolgen kann bei so kontroversen Figuren, zum Beispiel wie auch Ernst Moritz Arndt, der einfach da auch die politische Verbindung gesucht hat damals zu Skandinavien, also um sich auch klar abzugrenzen von den Franzosen und den Engländern, die er wirklich gehasst hat. Das war jetzt, ist jetzt ein ganz extremes Beispiel. Und dann andere, die so irgendwie dazwischen lagen und dann da in Norwegen eben auch das Heil meinten, irgendwie für sich erkennen zu können.
Ich meine, zurzeit ist die meistzitierte Person aus dem Norden, könnte man sagen, die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sehen Sie da auch eine Projektion im Gange? Ist es Zufall, dass sie aus dem Norden kommt?
Ich denke, Zufall ist es sicherlich nicht, dass überhaupt dort auch diese junge Frau aufgewachsen ist. Und sie ist noch nicht im Buch drin, weil sie einfach zu spät kam. Meine Recherchen waren schon abgeschlossen, aber sie hätte eigentlich ihren Platz da drin auf jeden Fall verdient. Gar keine Frage. Aber sie ist in diesem Milieu einfach von sehr, also man muss sich auch klar machen, dass im Norden, in Skandinavien natürlich die Natur im Leben der Menschen eine wahrscheinlich noch größere Rolle spielt als bei uns in Deutschland. Dass einfach dieses Leben mit der Natur, das Skilaufen im Winter, das Wandern, die Natur ist näher, das sind ja alles weitgehend dünn besiedelte Gebiete im Grunde genommen, wenn Sie sich das angucken. Diese riesige Landmasse und dann mit vielleicht 8 oder 9 Millionen Schweden, 4 Millionen Norwegern, dann jeweils nochmal so viele in Finnland und Dänemark. Das verteilt sich natürlich wahnsinnig.
Haben Sie eine schöne Nordlandreise gemacht für dieses Buch irgendwie sozusagen? Ganz bis hoch nach Bergen oder so?
Nicht speziell für dieses Buch. Also die Reisen liegen schon länger zurück. Ich habe sogar auch mal Schwedisch gelernt. Das ist aber schon eine ganze Zeit her. Ich war bis zum Nordkap. Ich kenne wirklich die faszinierende Schönheit, Schroffheit auch der norwegischen Fjorde, also die Lofoten zum Beispiel, wer noch nicht da war, das ist wirklich ein Traum. Und auch Geiranger Fjord zum Beispiel, also wenn man mit dem Schiff da reinfährt, dass man einfach in diesem, das Schiff hat ja einen wahnsinnigen Tiefgang natürlich, aber gleichzeitig eben die riesigen Berge an der Seite, das ist schon wirklich, das vergisst man nicht mehr, solche Bilder.
Unterbrechen wir noch einmal mit Musik, die Sie gerne hören, Bernd Brunner. Jetzt aber ja, gar nichts Nördliches, sondern wir machen jetzt einen Schnitt südlich-orientalisch-türkisch von Mustafa Özaslan. In der Türkei ist er ein großer Star und Sie haben sich dieses Lied, glaube ich, auch mit einem besonderen Hintergrund ausgesucht. Sie leben ja, nämlich also zum Teil in Istanbul.
Richtig, und ich finde, es ist wirklich ein Ohrwurm mit einer unheimlich beflügelnden, positiven Energie. Vielleicht als Hintergrund noch ganz interessant, Mustafa Özaslan ist ein Sänger mit alevitischen Wurzeln. Also das Lied kann man auch so ein bisschen eigentlich als Liebeslied an den Heiligen der Aleviten Ali verstehen.
Sie müssen den Titel nennen. Ich glaube, ich kriege das nicht so richtig
Araye,
hin.
Araye.
Musik von Mustafa Özaslan für Bernd Brunner. Unserem Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik aus der Türkei. Sie pendeln zwischen Berlin und Istanbul. Wie müssen wir uns das vorstellen? Arbeiten in Istanbul oder eher Erholung? Was ist ja doch eine ganz andere Sphäre wahrscheinlich. Was fasziniert Sie dort?
Also allen politischen Turbulenzen zum Trotz finde ich einfach Istanbul eine wahnsinnig faszinierende Stadt. Ich hatte so eine Déjà-vu-Erfahrung. Ich bin da hingekommen vor etwa 10 Jahren und dachte, das kennst du doch eigentlich irgendwie. Also die Mentalität ist mir vertraut. Wie gesagt, ich bin im Wedding aufgewachsen.
Mit einer großen türkischen Gemeinde.
Genau. Ich hatte immer mit Türken, mit Deutsch-Türken zu tun, in der Schule, überall. Und fühlte mich da wirklich so ein bisschen zu Hause, ich übertreibe nicht. Und habe dann einfach immer mehr auch Schichten dieser Stadt entdeckt. Also ich finde, für mich ist es unheimlich reizvoll, irgendwo hinzugehen, mich wirklich Fuß zu fassen. Wobei das eine Sache ist, die sich erst so ein bisschen entwickelt hat. Ich war dann öfter da, dann hat mir ein Freund eine Wohnung angeboten für längere Zeit. Dann habe ich die gemietet und dann habe ich irgendwann eine eigene Wohnung gesucht. Es ging dann immer so weiter. Und ich sehe Istanbul eigentlich als eine Art, ein bisschen euphemistisch, als eine Art New York des Ostens. Es ist die größte europäische Stadt mit fast 20 Millionen Einwohnern. Sie haben da ein wahnsinniges Völkergemisch, natürlich auch mit den entsprechenden Spannungen zum Teil von Iranern, von Syrern, Afghanen, Usbeken, Kirgisen, Arabern, neben den ganzen Türken und türkischen Kurden natürlich. Und es kam dann im Laufe der Zeit eigentlich für mich immer mehr dazu. Also für mich nimmt inzwischen die Beschäftigung mit der Sprache einen recht breiten Raum ein.
Können Sie Türkisch?
Ich kann einigermaßen, ich behaupte mich, also ich kann mich in allen Zusammenhängen auch mit Behörden und so weiter, wenn ich unterwegs bin, behaupten. Ich verstehe immer mehr, ich muss auch nicht mehr immer alles wieder nochmal etliche Male wiederholen lassen. Es ist durchaus eine Herausforderung, also weil die Logik der Sprache einfach eine ganz andere ist. Also man setzt die Wörter anders zusammen. Es ist eine agglutinierende Sprache. Das heißt, die bedeutungstragenden Einheiten werden aneinander gesetzt in einem Wort. Man braucht da eine gewisse Übung. Man muss eigentlich immer alles 100-mal wiederholen. Ich habe es auf dem Wege mit Sprachpartnern versucht. Ich habe diverse Kurse gemacht. Ich hatte einen Privatlehrer auch eine gewisse Zeit lang. Also ich bin ganz zufrieden mit mir. Man könnte noch mehr machen und ich bleibe dran. Ich finde auch sehr interessant, also wie das Türkische wiederum verbunden ist mit den anderen Turksprachen, also die große Sprachfamilie im weiteren asiatischen Raum. Zum Beispiel ganz überraschend die Erfahrung, die Uiguren sind ja viel in den Nachrichten zurecht, dass die Zahlen von 1 bis 10 eigentlich die man dort spricht, tausende von Kilometern entfernt, den Zahlen in der Türkei sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Einfach können sie sofort direkt erkennen. Und die Stadt ist natürlich mit ihrer, eine laute Stadt, eine intensive Stadt, eine schöne, eine hässliche Stadt, ist natürlich eine Fundgrube für jemanden, der sich für Kultur, für Geschichte, für Sprachen interessiert. Da ist man einfach mit allen Sinnen sozusagen gefordert.
Aber den Norden haben Sie wahrscheinlich doch eher in Berlin geschrieben, glaube ich, ne?
Nee, ich habe ihn sogar meistens dort geschrieben und das war gar nicht so schlecht. Also, dass man immer diesen Kontrapunkt hat, an dem man sich einfach abarbeitet.
Und die Türkische sind Ihre Bücher übrigens auch übersetzt.
Einige, richtig.
Ja. Können Sie das dann lesen? Gut?
Gut, sagen, wenn ich die
gut,
Deutschen...
Ganz gut übersetzt.
Nee, das kann ich nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich kann die natürlich dann nebeneinander legen und gucken, was hat der Übersetzer daraus gemacht. Das ist sehr, sehr interessant für mich, aber also Bücher zu lesen ist wirklich nochmal, Zeitung zu lesen geht einigermaßen, Bücher zu lesen ist nochmal eine andere Geschichte.
Bernd Brunner, so viele Themen, so viele kulturelle Komplexe in Ihrer Arbeit, in Ihren Büchern. Ich habe mich doch gefragt, ob es bei aller Disparatheit vielleicht irgendeine Verbindung untereinander gibt. So vielleicht ein geheimes System, so kommunizierender Röhren. Gibt es sowas?
Ja, ich habe da eigentlich auch erst in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich denke, das sind alles Themen, die sich in der einen oder anderen Form mit Faszination verbinden. Faszination für bestimmte Tiere, für Landschaften, für Regionen, für Lebensweisen, wenn Sie jetzt an die Kunst des Liegens zum Beispiel denken. Und die dann aber immer in sich recht vielschichtig sind. Also dass es nicht so ein Schwarz-Weiß-Erklärung dafür gibt, sondern dass man das aufblättern muss, die verschiedenen Seiten davon. Aber das ist jetzt also es geht um positive Faszination, würde ich behaupten.
Gab es eigentlich mal ein Projekt, das Sie liegen gelassen, aufgegeben haben?
Mal ein Projekt, was ich gerne gemacht hätte, aber wo ich keinen Verlag für gefunden habe.
Was war das denn?
Da ging es um, also es ist verwandt zu meinem Auswandererbuch. Ich hätte es gerne fokussiert auf die Auswanderung nach Kalifornien, speziell im Goldrausch. Da hätte ich gerne ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Die Geschichte der deutschen Auswanderung, auch ein Buch von Ihnen. Aber jetzt haben Sie eben gerade so im Nebensatz gesagt, die Kunst des Liegens. Auf die müssen wir jetzt zumindest noch kommen, weil um diese mittägliche Uhrzeit, wenn die Zwischentöne original gesendet werden, liegen vielleicht eine Menge Leute auf dem Sofa oder schön auf der Seite. Die Kunst des Liegens. Ein herrliches Buch, ja, für alle Sofa-Couch-Potatoes, wie das zustande kam.
Vermutlich das leichteste Buch, das ich geschrieben habe.
Ach, also, tatsächlich, ja.
Das kam eigentlich im Gespräch auch mit meinem Verlag so ein bisschen, hat es die Geburt sozusagen erlebt, die Idee dazu, eigentlich erst die Idee, ein Buch über Betten zu schreiben. Das fand ich nicht so wahnsinnig prickelnd, wobei die Betten jetzt auch mit drin sind, aber dann doch weiter davon ausgehen, sich zu fragen, wie man sich eigentlich horizontal verorten kann, wo das möglich ist, wann das möglich ist, wann man es tun sollte, wann man es getan hat. Und da habe ich einfach das ganze Feld durchmessen, so einmal quer durch die Geschichte. Kein akademisches Buch, aber hoffentlich doch unterhaltsam.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Zitat von Georg Friedrich Lichtenberg, ich kriege meine ganzen Namen nicht zusammen, gelesen, wo er sagte, ach wie schade, dass man nicht den ganzen Tag lesen, essen oder auf der Seite liegen kann. So.
Ja, aber nur zu liegen ist auch nicht gut. Also für mich funktioniert das nur im Wechsel mit Sport auch. Also das ist
richtig. Sind Sie gar nicht so ein laissez-faire und immer eher liegen bleiben
so? Ab und zu schon, aber ich finde, das muss sich alles so ein bisschen im Gleichgewicht befinden, wie eben auch die Sommer und die Winter. Es ist so eine Dialektik einfach da drin. Das eine nicht ohne das andere.
Wobei natürlich jetzt diese Frage kommen muss. What next? Wo blickt Bernd Brunner demnächst hin oder ist er schon drin?
Ich bin eigentlich schon mittendrin. Ich beschäftige mich momentan mit Reiseberichten, die sich auf das Osmanische Reich beziehen. Also vor allem im 18. und 19. Jahrhundert. Und da versuche ich einfach dieser Begeisterung für den Orient auch nachzuspüren und interessante Dinge zu finden.
Haben Sie schon einen Titel? Ich denke gerade wieder an die Winterlast.
Den habe ich nur angedacht, möchte ich ja noch nicht verraten.
Sie sind, glaube ich, auf dem Sprung demnächst nach New York, ne?
Ja, ich habe tatsächlich eine Vorstellung des Buches Winterlast in New York am Deutschen Haus der New York University am 7. Februar.
Bernd Brunner, ich danke für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Danke, Herr Scholl.
Und wir hören jetzt zum Ausklang noch ein paar Minuten von Scott Hansen, einem amerikanischen Musiker, der unter dem Bandnamen Tycho seine Musik macht. Horizons heißt der Song. Sagen Sie uns noch ein paar Worte, Herr Brunner, warum Sie das ausgesucht haben?
Das ist eine Art von Musik, zu der ich persönlich unheimlich gut arbeiten kann. Also ich habe da nicht so gerne Stimmen mit dabei und vertrete auch die Theorie, ohne da besonders bewandert zu sein, dass man eben solche Zustände erreichen kann, ohne auch Drogen oder bewusstseinserweiternde Substanzen zu nehmen, einfach indem man sich dieser Musik sozusagen ausliefert. Empfinde es als unheimlich beflügelnd.
Und damit gehen diese Zwischentöne dann zu Ende. Nächste Woche gibt es wieder welche mit meiner Kollegin Tanja Runo, die den Filmemacher Thomas Heise zu Gast hat. Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen jetzt noch. Eine hoffentlich gute, produktive Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.